Heute mal wieder zu Gast der Lieferando-Co-Gründer, Talon One-Gründer, Adjust Investor, Christoph Gerber.
Jeder dritte Fund sagt, sie machen jetzt Climate Tech. Aber wenn man diese Themenbereiche anguckt, ist Climate Tech was komplett anderes als in einen Trivago oder in einen Talon One zu investieren. Ich finde aber, Climate Tech ist so ein weites Feld, dass es da schwer zu sagen, okay, wir als Internetblase haben da irgendeinen Impact. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer, nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. SalesViewer.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wer OMR schon länger verfolgt, der weiß, Christoph Gerber ist regelmäßig hier, gehört zum Inventar seit vielen Jahren, berichtet von seinen Projekten, anfangs natürlich von Lieferando, dass er dann verkauft wurde, dann in die Börse gebracht wurde. Er hat da, glaube ich, sehr lange noch Anteile gehalten. Dann von Talon One, was er aktuell noch macht, eine Software-Tool B2B, mit dem man Promotion-Codes, Rabatte, Discounts managen kann. Also eine Art Infrastruktur für Unternehmen, die Promotion machen. Und wer macht das nicht? Außerdem ist er auch Investor gewesen, zum Beispiel bei Adjust, das ja auch dann später sehr erfolgreich verkauft wurde. Also hat er einfach ein sehr gutes Händchen, ist sehr, sehr gut unterwegs und vor allen Dingen auf der Basis auch sehr angstfrei und formuliert regelmäßig bei LinkedIn, bei Twitter sehr offen seine Meinung, was natürlich für uns attraktiv ist, jemanden zu haben, der da einfach Einblicke hat, der selber ein eigenes Standing hat und der so locker formuliert und analysiert. Und das war auch dieses Mal wieder so. Er hat uns vor allen Dingen verwöhnt, kann man sagen, mit einigen sehr guten Anekdoten, wie er damals Jan Masalek getroffen hat, seine Begegnung mit Olli Samba nochmal erzählt, das war mir so gar nicht klar. Dann so ein bisschen sich geäußert zur aktuellen Situation in der Startup-Szene, zum Funding-Markt, zum Climate-Tech und er hat auch eine Liste von Leuten, wo er skeptischer ist, dass ihre Modelle funktionieren, wie das natürlich immer so ist, wenn Christoph Gerber da ist. Er teilt auch ein bisschen aus, aber ich habe da versucht, auf und zu auch gegenzuhalten. Ich hoffe, es hat es interessant gemacht. Jetzt direkt rein in den großen Rundumschlag mit Christoph Gerber. Auf geht's!
Moin Christoph.
Grüß dich. Hallo.
Na,
guten Morgen.
Wie ist die Lage bei dir? Also trotz aller konjunkturellen Anstrengungen und so, deine Firmen laufen?
Ich habe ja nur eine eigentlich. Lieferando, glaube ich, wenn man sich den Aktienpreis anguckt, läuft nicht so gut gerade. Aber Talon One läuft, obwohl wir auch merken, dass sich was im Markt verändert. Also wir sehen
das. Schreibt mal so ein bisschen.
Ich würde sagen, die großen Kunden, mit denen wir arbeiten, werden nicht so stark tangiert von der Rezession und Inflation gerade, aber wir sehen im SMB-Bereich, also alles, was kleiner ist, haben wir deutlich weniger Leads. Das heißt, die Kunden, die uns anschreiben, sagen, hey, ich brauche jetzt einen Talon One, werden weniger. Plus wir sehen, also Churn war für uns nie ein Problem, ist jetzt auch kein Problem. Aber wenn wir Churn sehen, dann sehen wir, es sind kleine Venture-finanzierte Cases, die kein Geld mehr bekommen. Also die Pleitewelle geht, glaube ich, los. Und wir sehen es nicht, dass es uns wirklich betrifft. Aber was meine These so ein bisschen ist, oder was man sieht, dass die viele Startups, wie jetzt nicht so primär, aber viele anderen Startups, sich durchfinanziert haben oder ihre Produkte verkauft haben an andere Venture-finanzierte Cases. So, und das merken wir jetzt auch.
sag mal was, weil ich bin ja mit OMR Reviews auch irgendwie ein bisschen im Software-Markt, auch ein bisschen im ERA-Markt. Was für eine Churn-Rate ist da gut? Also was sagst du, wenn du sagst, Churn ist kein Problem, was heißt das ungefähr für den Prozent? Wie viele Kunden verliert man da im Jahr?
Man muss ja differenzieren, was ist Logo-Churn, also wenn du sagst Kunden, und was ist Revenue-Churn. Ich glaube, unser Revenue-Churn ist im sehr kleinen einstelligen Bereich. Unser Logo-Churn ist etwas größer. Ich habe jetzt per se keine Metriken, was gut ist. Musst halt irgendwie gucken, dass du genug Neukunden reinbekommst und dass dein Produkt so sticky ist, dass du nicht eigentlich einen Fass ohne Boden hast, wo du immer oben Kunden reinschütten musst, damit es unten, weil es unten die ganze Zeit alles wegläuft. Was da gut ist, kann ich dir nicht sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Merkt ihr es?
Also wir merken es noch nicht deutlich. Ich erkläre mir das so, dass wir jetzt ja dieses Jahr unser Festival wieder machen konnten und das war auch im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, recht erfolgreich. Wir haben da eine gute Buchungslage fürs nächste Jahr, auch bei Podcasts, wo ich so ein bisschen Angst hatte vor konjunkturellen Themen oder auch nach wie vor habe. Merken wir aber bislang kaum irgendwie, dass da ja Turbulenzen, und ich erkläre mir das so, dass ich einfach glaube, wenn jetzt der Boom weiter angedauert hätte, dann wären wir vielleicht überall noch viel stärker gewachsen. Dann hätten wir vielleicht noch mehr Nachfrage bekommen beim Festival, noch mehr Nachfrage auf Podcast-Werbung generell bekommen oder auch noch mehr Themen gehabt rund um Reviews, Wachstumsthemen. Aber dadurch, dass es jetzt diesen Boom nicht gibt, fehlt uns was. Aber das, was uns fehlt, das haben wir nie erlebt. Also es ist nichts, was uns jetzt genommen wird, sondern es ist einfach was quasi virtuell vielleicht dazugekommen wäre, hätten wir einen längeren andauernden Boom gehabt. Jetzt in der Rezession ist es einfach dann nicht da, aber es wurde auch nicht so richtig erwartet oder ist nicht Teil unseres Geschäfts jemals gewesen. Insofern fehlt uns ein bisschen so ein Upside vielleicht, aber wir haben diese Upside nie kennengelernt. Insofern, das ist so meine Erklärung dafür, weil es ist ja einfach Fakt, dass wir in der Rezession sind und dass es die irgendwie überall schwächelt und keiner kann sich davon ausnehmen. Und auch gerade unsere vielfältigen Geschäfte, Education gehört auch noch mit dazu, können sich ja jetzt, wir werden irgendwo betroffen sein. Aber das Angenehme ist, wir spüren es halt nicht so, weil wir nie in der Hand hatten, was da vielleicht gekommen wäre. Denn man muss ja auch bei uns sehen, wir kommen ja eigentlich ohnehin aus der Krise. Also während die meisten im Digitalbereich ja jetzt wirklich gute Jahre hatten, hatten wir die ja jetzt nicht direkt. Also wir hatten ja durchaus auch eine anstrengende Zeit in einigen Bereichen. Also im Podcast-Bereich war es schon sehr gut, muss man auch sagen, oder auch im Education-Bereich war es gar nicht schlecht, aber so als Firma haben wir so einen Krisenmodus ja schon an, seit mehreren Jahren jetzt. Insofern erkläre ich mir, dass das bei uns bislang kaum Negativthemen gibt. Das kann auch kommen, ne? Also es ist jetzt irgendwie gerade mal wirklich Stand, wir reden jetzt hier Anfang November. Ich wäre froh, wenn das in einem halben Jahr oder einem Jahr noch genauso ist. Und ja, aktuell bin ich nur traurig, weil ich irgendwie denke, es wird noch weiter wachsen können. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem im Vergleich zu anderen Leuten, wo es wirklich jetzt bestehendes Geschäft wegfrisst, wo bestehendes Geschäft wegbricht. Bei uns ist halt nur das, was vielleicht gekommen wäre, wie gesagt.
Aber glaubst du, dass sich das noch verändern kann? Also dass ein Vodafone sagt oder ein IWC bei der Neubudgetierung im Januar sagt, oh, boah, Philipp, wir müssen hier immer um 30% runterschrauben. Und wie viele Leute seid ihr gerade bei OMR?
350? Ja, wir sind jetzt schon so 350 Leute sind wir jetzt, ja, über die Bereiche hinweg.
Ist dann halt schon ein Riesenschiff, was ihr da fahrt.
Absolut, absolut. Ist eine von Köpfen her jetzt eine große Firma. Und entsprechend bin ich da auch in Sorge und bin auch aber mit den jeweiligen Kunden, auch mit den beiden gerade genannten, ist auch selber viel in Gesprächen und da im echt engen Austausch und versuche es auch zu sein, weil natürlich ist es mir auch wichtig, frühe Indikatoren zu bekommen, wie entwickeln sich die Dinge. Aber so, ich kriege mit, auch weil meine Kollegen bei uns im Vertrieb, im Sales, Business Development, dass da weiter vorangeht. Also meine These ist so ein bisschen auch, ich habe das damals, als ich bei Gruner & Jahr in der Finanzkrise Assi war, da saß ich ja mit am Tisch, als da wirklich auch da für die damalige Zeit die Probleme anfingen mit der 2008, 2009 und habe da Protokoll geführt und so. Und da gab es so eine Aussage, dass Gruner hatte ja Zeitschriften in allen möglichen Bereichen. Frauenzeitschriften, Wirtschaftszeitschriften, was alles so gibt. Und da war immer die Ansage, wenn du in deinem Segment der relevanteste Titel bist, also die Brigitte oder die Gala für People oder so, dann ist die Krise nicht ganz so schlimm. Wenn du die Nummer 3 oder 4 oder 5 bist, dann ist es halt richtig schlimm, weil damit wirklich hart dann gestrichen und so. Und deswegen, das war dann, glaube ich, auch wirklich so. Also, dass da auch natürlich Dämpfer kamen, aber die waren damals in der Krise, war Gruner jetzt vergleichsweise, fand ich so als Assi ganz okay. Denn sie hatten halt immer diese Category-Leading-Titel. Und ich jetzt mal ein bisschen selbstreferenziell bei uns, glaube auch mit dem Festival sind wir da jetzt zumindest relativ weit vorne in der Kategorie Digital-Business-Events. Ich glaube, mit dem Bereich Reviews, da gibt es ja gar nicht so viele Anbieter. Da sind wir auch irgendwie dann relativ weit vorne. Wenn du da was machst im Bereich Review-Marketing, dann wirst du zu uns kommen. Wenn du was machst im Bereich Podcast, da haben wir viele Titel, die relativ bekannt sind und stark sind in ihren jeweiligen Kategorien. Deswegen, ja, vielleicht ergeht es uns da dann genauso. Aber ich wäre froh, wenn es so wäre. Also es ist ja noch überhaupt gar nicht absehbar aus meiner Sicht, wie sich diese Krise so weiter auswächst und ob dann im Frühjahr tatsächlich alles vorbei ist, ob es ein bisschen durchhalten ist bis Frühjahr und dann sind die Gasrechnungen durch und dann wird es wieder wärmer und dann ist das Thema durch. Das wäre natürlich schön, aber muss nicht so sein.
Ne? Nee, muss nicht so sein. Ich sag bei uns, wir haben lange überlegt, ob wir in so einen Small Enterprise Markt oder Small Corporate, keine Ahnung, wie die richtige Terminologie ist, aber kleinere Kundensegmente gehen. In den letzten 2 Jahren war das immer wieder Überlegung, sollen wir im Enterprise-Bereich bleiben. Bei uns zum Beispiel, gleich wie du sagst, wenn man Marktführer ist in seinem Segment, wo ich uns irgendwie auch verorte, wir glauben immer noch, dass wir nächstes Jahr über 100% wachsen. Aber uns fällt zum Beispiel, oder ich gehe ganz stark davon aus, dass uns das Segment Startup-Venture als Lead oder als Kundensegment stark fehlt.
Das Thema Startups, da wollte ich dich gerne noch einmal zu befragen. Aber bevor wir da jetzt reingehen, ich meine, du bist ja nun auch in Social Media sehr viel unterwegs, vor allem auch LinkedIn, aber du verfolgst natürlich auch, was bei Twitter los ist und deswegen wollte ich einmal kurz das natürlich nicht unerwähnt lassen. Alle Digitalwelt diskutiert ja quasi täglich Elon Musks irgendwie Laune und Aktivitäten. Hast du da noch einen neuen Take drauf oder wie ist generell deine Sicht auf das, was da so passiert?
Ja, man kann sich so ein bisschen zurücksetzen und Popcorn essen, ne? Also oder ein Bierchen nehmen und da einfach dem ganzen Schauspiel irgendwie zugucken. Ich glaube, ich für mich Twitter so richtig aktiv entdeckt habe ich nach der Invasion Russlands in die Ukraine, um da irgendwie andere ungefilterte Nachrichten zu bekommen. Und habe dann in den letzten 8 Monaten Twitter sehr stark angefangen zu nutzen. Ich glaube, was der Kollege Elon Musk da macht, ist einfach vollkommenes Harakiri. Wenn man von den Verified-Checks sich das anguckt, wurden vor 2-3 Tagen gelauncht, dann gab es auf einmal gestern, glaube ich, 200 verifizierte Elon Musk-Accounts, weil jeder einfach irgendwelchen Namen nennen konnte und dann sein Blue-Check. Daraufhin hat Elon Musk heute gesagt, dass alle Leute, die mit Fake-Namen unterwegs sind, für immer for life gesperrt werden auf Twitter. Dann gibt es Werbekunden, die zurückgehen. Dann will er eine Public Wall of Shame machen, wo Werbekunden, die nicht mehr bei Twitter werben, öffentlich so einen öffentlichen Pranger. Da sagt natürlich auch jeder Werbekunde, wieso sollte ich, also wie Gaga, dass man sagt, du musst jetzt bei mir werben, sonst gibt es ein Public Shaming. Heute stand New York Times oder Washington Post und dann am Ende auch auf Spiegel, dass Twitter zu viele Leute gefeuert hat und die Leute wieder angeschrieben hat, dass sie wieder zurückkommen sollen. sorry, we fired you, but we need you to work on a certain product. Der Typ, keine Ahnung, ob der als wäre der voll auf Kokain, hat für Kokain irgendwie 45 Milliarden ausgegeben für einen Messenger oder für einen Twitter, was, keine Ahnung, vielleicht 15 Milliarden wert ist im aktuellen Marktumfeld und wahrscheinlich jetzt, so wie er da agiert, immer weniger wert wird. Die Refinanzierung durch irgendwie ein 8 $ Privacy oder diese 8 $ Verified Blue Box schafft es, glaube ich, nicht zu kompensieren, was da gerade an Werbekunden wegbricht. Weil ist das ein Umfeld, wo ich werben will? Nee, das ist ein bisschen sowas, eine Problematik, die Bild teilweise hatte, wo sie so radikal geworden sind, dass Werbekunden von der Bild weggegangen sind, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht, ein VW Touran soll nicht neben der großen Flüchtlingshetze bei der ersten Flüchtlingswelle gelistet werden. Und das Gleiche wird bei Twitter passieren, dass du sagst, okay, willst du da irgendwie neben rechten Hetzern deine Werbung ausgespielt bekommen?
Wobei, da muss ich noch kurz eine Lanze brechen. ich war gerade überrascht, denn während der ersten Flüchtlingswelle, da hatte ich tatsächlich Bild gar nicht so negativ wahrgenommen. Da habe ich noch in Erinnerung hier Kai Diekmann mit seinem Refugees Welcome. Der war damals ja noch, glaube ich, im Amt.
Nach Kai Diekmann. Ich meine, Diekmann war da, dem wurde ja dann vorgeworfen, dass er ein bisschen weichgespült ist und das so als Wohlfühlblatt gekommen ist. Und dann kam der Herr Reichelt, der da groß auf die Kacke gehauen hat. Und da weiß ich aus erster Hand von führenden Bildmitarbeitern, die ich persönlich kenne, dass die Werbekunden sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, muss ich was ändern, sonst ziehen wir zurück, weil in dem Umfeld wollen wir nicht werben.
Okay. Naja. Sag mal, was mich überrascht hat, als wir besprochen haben, wir hatten ja Texten ja ab und zu mal, was du wieder so an Themen anlegst oder wo man sich so, wie man so die Welt sieht. Du hast irgendwie, das haben wir noch nie hier besprochen, aber finde ich ganz interessant, auch eine ganz besondere Nähe zum Beispiel zu dem Kollegen Masalek, der mal Wirecard gemacht hat. Wie war denn da deine, beschreib mal so ein bisschen, wie du den erlebt hast.
Besondere Nähe.
Ja, okay, also falsche Formulierung, aber irgendwie, es gab eine Berührung.
Es gab eine Berührung und zwar, also ich kenne die Wirecard von Lieferando, die haben für uns das Zahlungs- oder damals die Zahlungen abgewickelt. Mhm. Und ich fand damals bei Wirecard schon komisch, das waren alles nicht so die AAA-Leute, mit denen wir da in Kontakt waren. Das waren mal so die große Wirecard. Aber bei Lieferando war es schon komisch, weil die Leute waren jetzt nicht, wo du denkst so, okay, I'm blown away. Das soll hier das neue große Ding werden. Zu dem Zeitpunkt nicht viel drüber nachgedacht. Irgendwann haben wir dann bei Talent One gesehen. Es gibt so eine schöne App, Sales Viewer, wo du siehst, welche Unternehmen deine Webseite besuchen.
Ja, absolut. Props nach Bochum. Ein Partner von uns auch, die das machen. Ja? Sales Viewer, ja.
Viele Grüße nach Bochum. Haben wir auf Sales Viewer gesehen. Kriegen wir da jetzt eigentlich ein Kickback? So?
Nein, du erzählst es redaktionell. Mir fehlst du gerade auch, weil ich den Kollegen kenne. Der Benny, der freut sich sehr, wenn er jetzt hier erwähnt wird. Das ist
Sales für super. Ich brauche ein bisschen extra Recognitions da. Also wenn er was rüberwachsen lassen kann. Für die Leute, die nicht wissen, wie Salesforce funktioniert, das ist ein kleines JavaScript-Plugin, was du dir auf deine Website setzt. Und dann kannst du im Prinzip verfolgen, wo bestimmte Unternehmen auf deiner Webseite sich bewegen. Die machen eigentlich wahrscheinlich Reverse IP-Lookup, das heißt, sie gucken, zu welchem Unternehmen die IP gehört. Und so haben wir dann gesehen, dass eine IP, die zu Wirecard gehört, auf Talent One rumkraucht und fleucht. So, und dann auch gesehen, dass die extrem viel Zeit über mehrere Wochen in unseren Developer-Docs verbracht haben und wirklich jede einzelne Funktion substanziell Zeit drauf verwendet haben, sich die anzugucken. Und irgendwann haben die uns angeschrieben. Meinen, können wir mal sprechen. Daraufhin gab es ein paar Mal Gespräche mit dem Produktteam von der Loyalty- und Couponing-Discount-Seite, wo eigentlich rauskam, dass Wirecard kein funktionierendes Produkt hat. Also nicht mal ansatzweise, die alle gesagt haben, was wir da verkaufen, funktioniert hinten und vorne nicht. Das Produkt gibt es nicht, das Produkt funktioniert nicht. Wir lügen eigentlich unsere Kunden an. War fast O-Ton des Teams. Daraufhin du gesagt, trefft euch doch mal mit dem Masalek, kommt nach München, vielleicht werdet ihr ein Akquisitions-Target für uns, also eventuell Kauf. Es war schon irgendwie super komisch, aber ich bin dann gesagt, kann man sich alles mal anhören, ne? Also never say never. Dann bin ich da nach München geflogen, habe mich mit dem Masalek getroffen und war dann in dem Büro von dem Herrn und der in seinem, also wie er beschrieben wird, ne? Ganz feiner Anzug, dicke Uhr, alles saß perfekt. Und wenn du mich kennst, ich kam da, keine Ahnung, in Jeans, Hoodie, ganz normal an. Und dann erzählt er mir wirklich eine Stunde lang, was sie alles können. Dass sie die beste Loyalty-Lösung haben im Markt, dass sie die beste Coupon- und Discount-Lösung haben, dass sie alles, was Talon One kann, sehr viel besser können, dass sie ein extrem starkes Backend haben zur Analyse, AI, Machine Learning, Bitcoin, so alles reingeworfen, was es gibt. Und da war ich schon, das ist doch totaler Quatsch, was der mir erzählt. Und nach einer Stunde bin ich gefahren, ohne dass er einmal gehört hat, was ich zu erzählen habe. War aber okay, weil das so gaga und so absurd war dieses Gespräch, weil der mich eigentlich eine Stunde lang angelogen hat. Und ich wusste auch, dass er mich angelogen hat. Weil ich kannte ja das Team, ich kannte die Leute, die ja hinter dran an dem Produkt gearbeitet haben, was es nicht gab. Und zu dem Zeitpunkt hätte man sagen können, wenn ich irgendwie drei Schritte weiter gedacht hätte, so okay, das Ding hätte man radikal shorten müssen, weil der mich wirklich, der saß mir gegenüber und hat mich angelogen.
Aber war das wirklich jetzt auch vielleicht so ein bisschen guter Vertrieb? Also nach dem Motto, ist ja nicht ganz neu, dass jemand so ein bisschen dicker aufträgt im Vertrieb oder so und er selber vielleicht auch gar nicht genau weiß, was deine Technikleute da am Ende können oder nicht können, dass er einfach sozusagen da, oder war das wirklich so, dass du das, das ist einfach deutlich drüber.
Das ist ja, der eine Punkt ist ja ein bisschen Overselling. Keine Ahnung, ich verkaufe OMR-Reviews 10% besser mit einer Funktion, wo ich weiß, die kommt in 3 Monaten, die der Kunde jetzt haben will und dann, oh sorry, ist noch nicht da, weil das Produktteam hat nicht delivered, I'm sorry. So, das ist ja, würde ich sagen, ist im Rahmen des Möglichen. Ich bin da ja hingekommen, weil die uns potenziell hätten kaufen wollen. Nicht, dass da irgendwie ein bisschen Intention von meiner Seite war. Das heißt, es war ja gar nicht, der hat mir die ganze Zeit erzählt, was er besser kann, aber wenn ich ein Unternehmen kaufen will, dann frage ich doch, was kannst du mir denn bringen? So, und ich wusste einfach, das ist nicht mal Overselling. Das war, ich habe einen Pferdelastkarren gesehen und der hat mir einen Porsche verkauft. Also, es war komplett gelogen. Und dann bin ich da abgefahren und dachte so, was ein Spinner. Also den Laden, da war schon lauter Fragezeichen, wie kann dieser Laden so gehypt sein und so groß sein? Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Dann habe ich das Thema abgehakt für mich und war so, okay, Wirecard, so Haufen Schachmaten und auf jeden Fall nicht das, was es verspricht. Aber da so weit zu gehen, zu sagen, dass das am Ende so in die Luft fliegt, das hätte ich mir nicht zugetraut. Oder habe ich auch nicht dran gedacht, weil das war so out of my comfort, so out of my space. Was sollte ich mich beschäftigen? Aber es war einer Top 3 absurden Meetings, die ich hatte in meinem Leben.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast. Und du hast ja einige Meetings gehabt in deinem Leben. Ich meine, du hast mir auch schon mal erzählt, off the record, glaube ich, von einem Meeting mit Kollege Samba, der ja auch ein extrem guter Verkäufer ist. Aber der ist immer noch so in diesem Bereich, wo du sagen würdest, da geht ja, ist auch vielleicht ein bisschen Overselling, aber das ist noch im Rahmen, oder?
Ich hatte mit dem ein Meeting, der hat mich Global Founders Capital auf LinkedIn angeschrieben und ich war für mich so auch als Prinzip, habe ich gesagt, ich würde nie mit Rocket zusammenarbeiten, so aus Principle. Und dann habe ich Global Founders Capital, habe dann zurückgeschrieben, der Dame oder dem Junior, der da den Reach-Out gemacht hat, sorry, ich bin in San Francisco zum Fundraisen. Ich war in San Francisco, nicht zum Fundraisen und dachte, okay, jetzt einfach mal ein bisschen stänkern.
Dann kam zurück,
kein Problem, Olli ist in San Francisco. Der würde dich gerne treffen. Und dann ist so, okay, gut, dann was sage ich jetzt? Ja, hier, und dann habe ich gleich einen Termin geschickt bekommen, irgendwie 17:30 in 17:30 San Francisco im Four Seasons. Treffen mit Olli Samba, 25 Minuten Slot. Dann habe ich so, okay, das gebe ich mir jetzt mal. Dann bin ich da hingekommen. Dann saß da Olli Samba mit so 5 Leuten im Kreis, alles seine GFC-Midgets, also keine irgendwelche, seine Helferlinge, vermeintlichen Partner von Global Founders Capital. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast ja Lieferando gemacht, mit der so eine leicht piepsige Stimme, du hast ja Lieferando gemacht, ich will in dein neues Ding investieren. Wir machen die Runde. Und da war ich so, weil ich das so respektlos fand, der wusste überhaupt nicht, was ich mache, hat sich null für unser Business interessiert, null für das, was wir, ich so, einfach nur so nach dem Schema, du hast schon mal was gemacht, da investiere ich nochmal rein. Also in dich investiere ich nochmal. Was ja per se, glaube ich, eine gute Strategie ist. Aber dann habe ich gesagt, wir haben schon, die Runde ist schon voll. Wir brauchen dich nicht. Dann hat er, doch, ich mache die Hälfte. Ich so, nee, wir brauchen dein Geld nicht. Wieso soll ich ihm mein Cap-Table verkomplizieren? In dem Fall habe ich gelogen, wie der Masterleck. Wir hatten keine Runde und wir hatten auch nichts voll. Und dann war das Meeting auch so nach 10 Minuten vorbei, weil das war so eine Einbahnstraße. Es ging so,
da hast du gesagt, nee, sorry, dann bist du einfach gesagt, gegangen, nee, oder?
Passt nicht. Glaube ich, dann lassen wir das. So, und dann war so, ja, okay, gut. Und dann tschüss. Du hast dann, ja, okay, bumm, weiter geht's.
Okay.
Dann bin ich rausgegangen, habe meine Frau angerufen in Berlin und meinte, so, gerade ein super strangest Meeting gehabt. In der Sekunde habe ich eine englische Nummer auf meinem Handy, die anruft, gehe ich ran. Ist das einer der Juniors von, der damit in der Runde saß und sagt so, hey, war ja ein richtig geiles Meeting, können wir uns morgen früh treffen, um die Terms zu besprechen?
Okay.
Und ich so, also cool. Irgendwas war der, also ich wusste überhaupt nicht, was der meinte, weil das war klar nach dem Meeting, dass zumindest von meiner Seite da nichts kommt. Aber so ein Olli Samba scheint ja, oder ist ja bekannt dafür, kein Nein zu akzeptieren. Und dann wurde das total strange Meeting einfach umgedeutet in ein extrem gutes Meeting, wo es jetzt nur noch darum geht, die Terms festzuziehen für die nächste Runde. So, und das war dann meine andere Interaktion mit Olli Samba. Es ging aber noch weiter. Irgendwann nach, weiß ich, letzten Jahr, im Herbst, sitze ich auf dem Hochsitz, ich bin Jäger, da krieg ich eine PayPal-Nachricht. Und steht da, Olli Samba has sent you 2000 Euros.
Wirklich? Okay.
Und dann ist okay, das ist irgendwie so ein ganz, ganz elaborate Scam, der da gerade passiert, ne?
Ja.
Dann gucke ich so die E-Mail und ist wirklich at Rocket Internet. Und dann ist okay, geil, also auf dem Handy kannst du den Header nicht angucken von der E-Mail. Sag ich, okay, jetzt gehe ich mal in meinen PayPal-Account, weil das ist wirklich ein Scam. Dann gehe ich in der PayPal-App, steht dann wirklich, Olli Samba has sent you 2000 Euro als Freundschaftstransaktion. Transaktion mit irgendeiner ganz kruden Mitteilung, also so einer Buchungsnummer. Und dann sitze ich dann und denke so, okay, Alter, du hast so viel Mist gebaut, Olli, das Geld siehst du nie wieder. Das spende ich jetzt irgendwo an irgendeine NGO. Das mit Friends gesendet, kriegst du auch nicht zurück, kannst du auch nicht claimen. Das ist 2000 okay. Euro bar. Die 2000
also heißt, Euro. Also, du glaubst, er hat dich verwechselt. Also, es war einfach nur ein Tippfehler.
Das war meine These. Irgendwann kam raus, dass ein Kumpel von mir, wir haben ein Sommerhaus in Brasilien, kommt raus, dass ein Kumpel von mir mit Olli Samba in meinem Sommerhaus war zum Kitesurfen.
Okay.
Und Olli Sambas Assistentin hat einfach das Haus bezahlt.
Okay. Was für ein Leben. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Aber die 3 oder 4 Wochen, bis ich das rausgefunden habe, habe ich mich einen Ast abgefreut, dass Olli Samba mir 2000 Euro aus Versehen überwiesen hat. Aber so war es dann doch nicht.
Also wir müssen vielleicht an der Stelle noch einmal ganz kurz sagen, für diejenigen, die anderen Podcasts noch nicht gehört haben, Talon One ist wirklich ein sehr gut laufendes Geschäft. Also das heißt, du brauchst das Geld nicht, du hast ja halt auch schon durch Lieferando Geld verdient.
Uns geht's gut.
Ja. Und ihr macht einen Marktplatz, oder ihr macht eine Management-Plattform, kann man sagen, wo man sozusagen Rabatte und Discounts, die man als E-Commerce-Anbieter so vergibt, darüber managen kann, um es ganz einfach zu formulieren, oder?
Im weitesten Sinne ja. Also wenn du dir moderne E-Com-Technologien anguckst, dann kennst du den Dirk Hörig von Commerce Tools beispielsweise,
ja.
Der macht dann das Shop-System dahinter. Früher hattest du Monolithen, keine Ahnung, einen Magento, einen Salesforce Commerce Cloud, einen Oracle ATG, einen SAP Hybris. Und was Großunternehmen jetzt machen, eine Decoupling von einzelnen Technologien. Das heißt, es gibt ein Frontend, es gibt das Backend und das Backend steuert aber nicht das Frontend. Dann hast du eine Algolia für die Suche, dann hast du ein Talon One für alles, was Promo-related ist. Das heißt, wenn du jetzt auf H&M beispielsweise gehst und einen Red Price da siehst, dann wird das von Talon One gesteuert. Genauso, wenn du auf Adidas gehst und dann einen Discount hast, dann sind wir das. Wir sind im Prinzip deine kleine Coupon-Engine oder Promo-Engine, Loyalty-Engine in deiner Tech-Infrastruktur. Und weniger Martech, sondern wirklich mehr Infrastruktur.
Und ihr seid mittlerweile auch irgendwie jetzt in dieser berühmten ARA-Metrik nicht mehr so klein, ne?
Nee, wir sind gut.
Sag mal.
Ich glaube, nächstes Jahr enden wir, das ist hier, nächstes Jahr enden wir deutlich zweistellig Millionen.
ARA.
Ja.
Also das heißt, für euch auch in aktuellem Funding-Umfeld würde man immer Geld bekommen, wenn man das wollte.
Interessanter, ich habe da, weil ich selber wissen wollte, okay, wie stehen wir da eigentlich da? Ne? Man kann sich ja selbst mal feiern und selbst beweihräuchern, wie gut es einem geht. Ich habe mit drei großen Funds gesprochen, wo ich die Partner privat kenne, aus den USA. Namen kann ich dir off the record gern mitteilen. Und gesagt, ich würde gerne mit euch mal das Spiel spielen, wie würdet ihr unser Unternehmen bewerten gerade? Und wären wir fundable? Wären wir per Default fundable? So, weil du kannst dir die ganze Zeit sagen, wir sind so ein geiler Laden. Wenn die Welt sagt, bist du nicht, dann ist halt Ende Gelände. Und interessanterweise haben alle drei gesagt, okay, man könnte euch finanzieren zu einer Bewertung von irgendwas zwischen 450 und 500 Millionen. Das ist jetzt ein Retrospekt. Vor anderthalb oder fast zwei Jahren waren wir mit 330 bewertet von Tiger. Das heißt, wir haben es geschafft, irgendwie reinzuwachsen in die Tiger-Bewertung. Dann habe ich aber auch gefragt, wie wären wir denn auf den Dezemberzahlen letztes Jahr, also Dezember 21, wie hättet ihr uns da bewertet? Und dann war der Tenor von allen drei zwischen 950 und 1,1 Milliarden.
Wow.
Das heißt, wir sind jetzt fast 11 Monate später. Das Business ist die Hälfte wert, obwohl wir in der Zeit fast 100% gewachsen sind. Ja, ist noch nicht vorbei.
Aber sag mal, also mal Multiples verstehen, du hast es gerade angedeutet, 10 Millionen ARA Ende nächsten Jahres. Das heißt, bei der Bewertung
von jetzt. Nein. Deutlich zweistellig. ARA.
Also okay. Dann 30, 40 Millionen ARA.
Oder noch mehr.
Okay, und dann bekommt man darauf dann jetzt nach deiner Aussage dann wahrscheinlich eine 10x oder 15x Valuation.
Meine letzten Zahlen sagen, wenn man sich jetzt Braze zum Beispiel anguckt als Marktbegleiter, der Braze hat einen 8-fachen Multiple, Twilio hat einen, ich glaube, 4-fachen Multiple oder 3-fachen Multiple gerade auf ihren Revenue. Dann hast du Cloudflare, die gehen wir auf 13-fach. Aber ich glaube, eine 15-fach ist im momentanen Marktumfeld nicht mehr realistisch. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt mit CRV gestern gesprochen, unserem großen amerikanischen Gesellschafter, der sagt, die sehen halt ARA-Multiples von 2 bis 4.
Oh, wow. Okay, wow.
Und das ist natürlich für viele Unternehmen wird das nochmal ein ganz schönes Erwachen, wenn dein Unternehmen halt nicht mehr, wenn du hast 20 Millionen ARA, hast auf einer 100 Millionen geraced oder auf einer 100-fachen Multiple geraced oder Personio beispielsweise, haben irgendwie auf 6,3 Milliarden geraced. Man munkelt ungefähr die 80 Millionen Annual Recurring. Wenn du jetzt ein bisschen wie bei einem 80-fachen Multiple, wenn du jetzt aber einen 4-fachen Multiple hast, bist du noch 360 Millionen wert. So, und das ist, glaube ich, für viele Gründer, inklusive mir, es ist eine komplett neue Anpassung. Du warst der große, der hotte Shit und auf einmal musst du dich einer Realität stellen, die komplett anders aussieht, die auch für dein persönliches Vermögen komplett anders Bild zeichnet. Und ich glaube, da sehen wir jetzt noch gerade nicht so viel. Ich habe ja im letzten Podcast so ein Unicorn-Sterben vorausgesagt, was bisher noch nicht passiert ist. Aber die Downrounds werden passieren. Und
also ich glaube, die These zum Unicorn-Sterben, die ist ja jetzt bis heute noch nicht eingetroffen, aber es heißt jetzt ja nicht, dass sie nicht noch kommt. Also ich meine, das ist ja bei den Unicorns immer, also privaten Firmen, ja, immer die Frage, wann sieht man die neue Bewertung? Also die sieht man ja nur bei der Finanzierungsrunde und wenn die jetzt keine gemacht haben in den letzten Monaten oder viele haben das ja nicht gemacht, bewusst ja auch nicht gemacht, dann gibt es einfach keinen neuen Stempel. Aber früher oder später wird man das, glaube ich, dann schon erleben. Ich meine, es gibt ja Bereiche, haben wir auch schon ein paar Mal zugesprochen, da kann man sich nur wundern. Also in meinem Bereich gibt es so eine digitale Event-Plattform, dieses Hop-In. Hop-In habe ich dich auch mal gefragt, ob du das kennst. Die haben halt so Virtual Events umgesetzt als Softwarelösung, was natürlich während Corona sehr attraktiv war. Und dann hatten die eine Bewertung von 7,7 Milliarden Dollar und haben da irgendwie mehrere hundert Millionen an Funding reingenommen.
Das habe ich damals schon gedacht, okay, das, also ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Wahnsinn. 7 Milliarden für so eine Software. Und ich habe ja per se nie an digitale Events groß geglaubt, abseits jetzt von irgendwelchen Zoom-Calls, die natürlich irgendwie Sinn machen. Aber so, und da dachte ich, okay, jetzt ich glaube da nicht dran und die machen das mit so einer Bewertung. Also, ich glaube, sind wir uns einig, das ist nicht sustainable, ne?
Ja, ich glaube, das kommt zu dem Punkt, wo man sich überlegen muss, wie schnell kann ein Unternehmen eigentlich so, also auf welcher Grundlage schafft es ein Unternehmen, 7,7 Milliarden in 2 Jahren wert zu sein? Also ich glaube, da ist weh, also mir fehlt da irgendwie die Rechtfertigung. Ich verstehe es nicht. Intellektuell verstehe ich nicht, wie etwas so schnell so einen Wert bekommen kann. Und ich glaube, es sind einfach Hype-Themen, wo gesagt wird, okay, Corona geht immer weiter. Die ersten Zahlen sehen gut aus, aber dann haben auch viele VCs meiner Meinung nach nicht mehr in den Tellerrand geblickt und gesagt, irgendwie, was ist denn, wenn es vorbei ist? So. Und es gibt andere Beispiele wie SoRare, die Trading-Plattform für Krypto-Spielerkarten. Also im Prinzip wie die, was ist da ein guter Vergleich? Sammelkarten, genau. So, die halt auch, wo ich sage, das sind halt so, boom, die gehen nach oben, aber so schnell kannst du keinen Wert kreieren. Siehe Gorillas, siehe Groupon, siehe WeWork. Alles, was so schnell hochgeht, kommt auch schnell wieder runter, meiner Meinung nach, weil dir fehlt einfach die Basis. Und ein Hopin genauso, ein Tier Mobility genauso, ein Bird genauso, da gibt es ja, die Liste kann man ja endlos fortführen an Themen, die extrem schnell hochgehypt worden sind und die dann relativ schnell wieder runterfliegen. So ein bisschen so der Icarus.
Oder halt, wenn man so eine hohe, massive Bewertung hat, muss man dann wahrscheinlich Glück haben, dass einfach die Boomphase sehr lange anhält und man sehr viel Zeit hat, da reinzuwachsen. Denn per se ist es ja nichts Schlechtes, eine hohe Bewertung zu haben. Dann kann man einfach auf einer höheren Basis Geld aufnehmen, muss weniger Anteile abgeben. Das verstehe ich schon, das macht ja auch eigentlich Sinn. Nur das Problem ist dann, wenn man erwischt wird und man hat sozusagen noch das Geschäftsmodell nicht so ausgerollt oder das Geschäftsmodell gibt es auch dann vielleicht gar nicht her, wenn die Zeiten sich ändern. Das ist ja jetzt ein bisschen das Problem. Ich finde per se ist eine hohe Bewertung schon auch erfreulich, weil es halt dem Gründer einfach ganz viele Chancen gibt. Aber man darf halt vom Timing her nicht falsch erwischt werden. Insofern, ich finde, so ganz schlecht ist es halt nicht, auch so schnell so viel wert zu sein. Ist ja einfach eine Leistung, auch das irgendwie Leuten erklären zu können. Aber problematisch ist natürlich, wenn das Geschäftsmodell da nie reinwächst oder zu langsam reinwächst. Vielleicht kann man es ja so sagen.
Also ein Thema, wo ich jetzt auch noch irgendwie neugierig bin, wie es weitergeht, oder wir es im Podcast auch viel gecovert haben in den letzten Jahren, sind diese Roll-Ups. Ja? Das ist ja halt irgendwie generell eine, damals so eine Entwicklung gewesen, dass halt in verschiedensten Segmenten rund um Amazon-Händler, aber auch um YouTube-Accounts, auch um Shopify-Accounts, dass da halt immer ja, ein Player hingegangen ist und sehr viel Geld gesammelt hat, teilweise als Fremdkapital, teilweise als Eigenkapital, um dann halt diesen Markt sozusagen arrondieren oder sich da sozusagen die größte Marktposition einzukaufen, einfach so ne, da jetzt die verschiedensten kleinen Firmen alle zusammen zu kaufen. Und das ist natürlich so von Anfang an erkennbar sehr kapitalintensiv, da die Zukäufe zu machen. Und da ist meine Sorge, dass das auch jetzt ein Thema ist, dass in Zukunft nicht mehr so ganz so einfach ist. Hast du da irgendwelche Sachen gehört?
Was heißt denn deine Sorge, wenn ich mal so...
Ja, also einfach für die Unternehmer, für die Firmen, die es machen. Ich habe die dann auch kennengelernt und ist man da so ein bisschen auch Fan. Und da denke ich immer so, okay, das dürfte jetzt schwieriger werden.
Also ich meine, viel aufzukaufen mit günstigem Geld ist immer einfach. So.
Okay.
Und wenn Geld nichts kostet, dann kannst du auch wie blöd irgendwie kleine E-Com-Stores aufkaufen. Jetzt, wo Geld wieder Geld kostet und E-Commerce am Struggeln ist, glaube ich, dass wir die ganzen Trasio-Klone, wollte einen Spec machen für 10 Milliarden, ist gescheitert, ist immer noch private. Razer Group hat Leute gefeuert. Ich glaube, Berlin Brands Group hat auch Leute gefeuert. Und das sieht man ja durch die Bank, dass so reine E-Com-Plays nicht mehr funktionieren. Wenn ich auch Feedback aus den USA von Charles River, die sagen, der ganze Shopify-Markt ist eigentlich tot. Also alle diese Shopify-Enablement-Buden, wo du im Shopify-Store was schnell anmachen kannst, die kannst du auch genauso schnell wieder ausmachen. Und wenn Leute ihr Konsumverhalten reduzieren, weil wirtschaftliche Unsicherheit irgendwie da ist, dann kaufst du auch keinen Blender oder kein Waffeleisen mehr oder den 20. Grill. Und ich glaube, das ist auch, da werden wir ein großes Sterben sehen an diesen ganzen E-Com-Roll-Up-Plays. Zu den ganzen, so YouTube, Social Media Roll-Up, da bin ich zu weit weg vom Thema. Kann ich nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, mehr deine Domain als Philipp Westermeier.
Ich meine, es gelten ja die gleichen.
Wurdest du schon mal gefragt, ob du da vermarktet werden kannst?
Also was YouTube anbelangt, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, weil das bei uns wirklich kein großes Thema, da YouTube-Vermarktung anzustreben. Aber grundsätzlich müsste es ja das gleiche Problem sein. Es gibt halt wieder Zinsen und es ist einfach wahnsinnig schwer geworden, Kapital zu finden, wenn es jetzt andere Anlagemöglichkeiten gibt. Das dürfte bei den Amazon-Rollups genauso sein wie bei den YouTube-Rollups oder anderen. Also wobei, eine Sache, die ich dich noch nachfragen wollte, wo du gerade erzählt hast von Sachen, die so schnell so wertvoll geworden sind, das gibt es jetzt ja auch wieder, dass jetzt aktuell in der Phase halt Sachen eine besondere Relevanz zu haben scheinen und besonders irgendwie in die Zeit passen und dann auch wieder sehr hohe Bewertungen im Raum stehen, zum Beispiel bei Enpal und verschiedene Climate Techs. Wie siehst du das da? Ist das jetzt irgendwie, dann ist das dann vielleicht langfristiger?
Ich glaube, extrem spannender Markt. Und man hat aber auch, oder wenn man sagt, wo wird gerade viel investiert, ist wahrscheinlich Climate Tech und AI. Also wenn man sich die großen Runden, die jetzt passiert sind, die letzten sind ja so wie Jasper etc. Aber Climate Tech an sich ist ja ein extrem weites Feld. So, das ist ja, wenn man jetzt so Enpal oder wie ist das, 1,5 die
von, 1,5 Grad, ja.
Genau. Sind ja nur so ein Promillsatz von dem, was Climate Tech eigentlich ist. So. Und Climate Tech ist ja das, so ein großes Feld. Und wenn man da mal reingeht, was ist Climate Tech, ne? Das, dann kannst du sagen, von irgendwie Solaranlagen, aber Großteil ist Farm, oder kannst Farming, kannst Dünger reden, kannst Carbon Capture, kannst Baumaterialien, also irgendwie was nachhaltiger Zement etc. Und am Ende geht's primär darum, wie kann man Prozesse vereinfachen oder wie kann man Materialien verändern, wie kann man einen Dünger effizienter machen. Dann gibt es zum Beispiel Kollegen wie den Christian Vollmann. Interessantes Thema, was der mit Methanol macht, wo der Prozess zur Methanolgewinnung ungefähr 150 Jahre alt ist. Und wenn man es schafft, Methanol effektiver herzustellen, könnte man Schiffsmotoren umrüsten, um Methanol zu verbrennen und da irgendwie nachhaltigen Energiequelle zu haben. Ich glaube, was bei Climate Tech, da wird immer so viel reingeworfen, ist, dass Climate Tech ist viel mehr Chemie und Physik und viel weniger Internetunternehmer, die irgendwas machen.
Ja.
Und das Feld ist auch so weit, dass man gar nicht, also Climate Tech ist wie Internet. Was ist Internet? Ich glaube, was man sieht oder wo so ein Christian Vollmann wahrscheinlich Sinn macht und auch der normale Internetunternehmer, und man kann mich jetzt nicht sehen, aber ich setze es hier in Anführungszeichen, kann halt in Climate Tech helfen, dass er als Unternehmer Chemikern und Physikern, die Prozesse entwickelt haben, bei der Kommerzialisierung hilft.
Das ist ja das, was der Christian Vollmann, glaube ich, macht, ne? Also das, was
genau,
du ja gerade erwähnt.
Perfektes
war ja
Beispiel.
iLove-Gründer und später, weiß ich nicht, verschiedenste Online-Projekte gemacht, irgendwie zuletzt, glaube ich, irgendwie noch Nachbarn oder wie, also dieses Neighborhood-Projekt, da habe ich ihn zuletzt wahrgenommen. Also sehr, sehr umtriebig, irgendwie Jahre extrem auch viel mit Rocket gemacht, glaube ich, viel Business Angel Sachen gemacht, auch sehr erfolgreich. Und jetzt auf einmal in so einem Bereich als der Commercial- und Revenue-Guy wahrscheinlich, ne?
Genau, ich würde nicht sagen, oder wird er wahrscheinlich unterschreiben, ich kenne Christian Vollmann jetzt nicht, ich kenne ihn persönlich, aber nicht besonders gut. Aber ich glaube nicht, dass der Chemiker oder Physiker ist, der dann einen Einblick hat, wie diese Prozesse funktionieren. Aber du brauchst jemanden mit der kommerziellen Brille, weil am Ende funktioniert so ein Thema nur, wenn es kommerziell auch erfolgreich ist. Und kommerziell kann ja sein, dadurch, dass du keine Carbon Credits verkaufst, dadurch, dass du das Methanol günstiger ist als Benzin oder als Diesel oder Schiffsöl, dass die großen Reedereien damit irgendwelche anderen Sachen offsetten können. Aber du brauchst die Kommerzialisierung am Ende. Interessant dabei ist aber auch, dass man sieht, irgendwie jeder dritte Fund sagt, sie machen jetzt Climate Tech. Aber wenn man diese Themenbereiche anguckt, ist Climate Tech was komplett anderes als in einen Trivago oder in einen Talon One zu investieren. Und ich glaube, jeder VC, der jetzt sagt so, oh, wir machen jetzt Climate Tech und Climate Tech finde ich stark. Climate Tech ist halt nur ein ganz, ganz kleinen Teil irgendwelche Softwareprozesse.
Also wir schreiben ja auch regelmäßig ab und zu mal über diese berühmte Manager-Magazin-Liste. Ich gucke die ja auch mal jedes Mal an, auch auf der Suche nach neuen Podcast-Gästen und sowas. Die 500 reichsten Deutschen kommt ja einmal, ich glaube, ein oder zweimal im Jahr raus, das Heft. Und dann bin ich mal neugierig, wer da so drin ist, wie man nochmal auch mal ansprechen könnte. Und ich finde es auch interessant, wie die das recherchieren. Und was mir natürlich aufgefallen ist, es gibt einfach noch keinen Climate-Tech- Unternehmer, der da draufsteht. Wenn man jetzt so meine Podcast-Historie, dann müssten zumindest die ein paar Leute vielleicht schon Erwähnung finden eigentlich, zumindest nach Buchwert. Ne? Glaubst du, dass es in Zukunft dann vielleicht, jetzt aktuell gibt es glaube ich, weiß nicht, bestimmt schon 15, 20 Digitalunternehmer aus unserer Generation, die auf dieser Liste draufstehen. Gibt es da demnächst dann irgendwie 10, 15, 20 aus irgendwelchen Climate-Tech-Bereichen?
Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was Climate Tech, nochmal zu dem Thema, Climate Tech ist ja sehr weit gefasst, wenn du jetzt die Forto-Jungs anguckst und Ferry und Fabi Heilemann,
ja.
Die haben ja auch hier einen großen Fonds, ich glaube eine 100 Millionen Fund geraced für Climate Tech, sind da sehr aktiv, klar kommende Sachen. Enpal ist auch eine Milliarde wert und 1,5 Grad oder ist auch Unicorn. Das geht ja dahin, dass die Unternehmen da sind. Aber ich finde aber, Climate Tech ist so ein weites Feld, das ist da schwer zu sagen, okay, wir als Internetblase haben da irgendeinen Impact.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast. Okay, also verstanden. Und ich meine, als letztes, diese Liste ist ja ohnehin, ich finde es einen interessanten Versuch, das abzubilden, aber ich glaube, jeder hat irgendwie einen Insight, wo er sagt, okay, da fehlt doch jemand oder der müsste auch drauf sein oder das ist doch eigentlich viel zu viel. Und jeder also aus seinem unmittelbaren Umfeld hat das Gefühl, ganz richtig ist sie auch nicht, aber es ist halt der beste Versuch, den es in Deutschland so gibt, das einmal zu katalogisieren. Oder wie siehst du es?
Ja, es ist so Gala-Niveau ein bisschen, ne? Also ich kenne auch viele Unternehmer, die, wo ich weiß, oder Familienunternehmen, wo ich glaube, einen gewissen Einblick zu haben, die Vermögenswerte, die da nicht drauf erscheinen. Ich kenne auch Gründer, die sind auf dieser Liste drauf, wo ich genau weiß, die haben nur 10% von dem, was da angegeben ist. Die haben aber hart gearbeitet, um auf dieser Liste zu erscheinen. Und dann sagen sie, oh, ich bin da wieder auf dieser Liste, da wollte ich gar nicht drauf. Und das, aber hast aber hart gearbeitet, dass du auf der Liste bist. Also diese Listen sind immer, ich meine, viel Schall und Rauch. Man müsste ja mal eine Liste machen. Was sind die größten Internetschlawiner der deutschen Startup-Szene oder des deutschen Internetumfeldes?
Da bist du die optimale Quelle für so eine Liste. Also wir können sie gerne bauen.
Wer
ist denn da drauf?
Also bei mir wäre drauf Christian Angermeier.
Okay, tatsächlich. Der ist ja auf der Manager-Magazin-Liste. Da hätten wir schon eine Doppelung.
Der hat eine Doppelung. Sebastian Diemer wäre da drauf für mich.
Der ist nicht auf der Manager-Magazin-Liste. Was hast du dem vorzuwerfen?
Nichts, ein Schlawiner ist der.
Sebastian Diemer. Ein sehr, sehr guter Fundraiser zumindest. Also in den letzten Jahren. Man muss ja immer auch sagen, was die Leute gut können. Also auch bei Christian Angermeier. Ich bin dann immer ja auch, ich sehe es ja dann immer so, diesen positiven Winkel. Also das sind zwei Kandidaten, wo ich sagen würde, die können extrem auch stark Leute überzeugen, ihnen Geld zu geben und Fundraising. Aber Sebastian Diemer hätte man ja auch gedacht, dass es schwierig ist, nachdem er seine Cannabis-Firma, glaube ich, nicht so erfolgreich war. Und trotzdem ist er, glaube ich, einfach sehr, sehr gut darin. Und das ist ja auch wirklich ein Talent, einfach Ideen zu präsentieren und dann auch dafür Kapital zu beschaffen. Ne?
Ich würde sagen, Christian Angermeier und Sebastian Diemer sind begnadete Fundraiser. Und extrem gute Menschenfänger. So, und der Diemer ist, vielleicht sind sie ja selbst der Diemer, grandios lustiger Typ. Ja. Aber wenn man sich die die Erfolgsgeschichte von ihm anguckt, ist eigentlich ein Blender vom Herrn. Creditec Hamburg, pleite gegangen. Danach ist er ein bisschen weiter südlich, nach Berlin. Finiata war im Fire Sale irgendwie nach Polen in einen Inkubator eingerollt. Also auch kompletter Fail. Dann ist er weiter mit Pharmaco nach Frankfurt.
Das ist das Cannabis-Ding, ne? Ja. Da war das ein Podcast mit, ja.
Cannabis-Ding, genau. Das war dann der vermeintliche Super-Sale für 15 Millionen Euro. Zum Großteil bezahlt wohl in Shares von Agriflora. Die Shares sind nach dem aktuellen Stand so ungefähr 15.000 Euro wert. Also aus 15 Millionen 15.000 Euro gemacht, ist auch nicht so die Erfolgsgeschichte. Also auch ein Fail. Dann ziehen wir weiter nach München. Also immer weiter südlich. Ich frage mich, was danach kommt. Und jetzt ist er in München angelandet, hat er Wallfair gegründet, so ein Krypto-Bums-Bude, die auch komplett gegen die Wand gefahren ist. Schöner Artikel im Manager-Magazin über ihn, wo man vermutet, dass er aus dem Geld der Krypto-Bude auch seine beiden türkisfarbenen Lambos finanziert hat.
Es ist ja auch, vielleicht liegt es auch sehr eng beieinander. Also ist so meine Überlegung jetzt, wo du es gerade sagst, wenn jemand einfach sehr, sehr gut fundraisen kann, das dann auch intensiv macht, dass dann natürlich auch von diesen Funds dann ein paar halt nicht funktionieren oder von diesen Investments, die damit gemacht werden, ein paar nicht funktionieren, ist dann vielleicht auch normaler als jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich bin halt der super Produktguy und ich kümmere mich gar nicht um Geld aufnehmen und so, dann ist natürlich auch das Rad ein bisschen kleiner und dann ist natürlich auch die Fehler, die dann passieren, nicht so offensichtlich. Das Spannende ist auch, sagen wir mal, so Investments wie jetzt bei Lars Windhorst, um jemanden anderen zu nennen.
Jetzt, das ist auch ein Schwindler. Mich frage,
wo kommt das Geld her? Aber am Ende weiß man ja selten, niemand, auch trotz der großen Artikel, die es ja auch gab, die ich auch, finde ich, lesenswert fand, irgendwie auch Spiegel und so über ihn, trotzdem weiß man nicht ganz so genau, wo das Geld herkommt. Und dann ist es bei Hertha BSC halt offensichtlich, da kann man es ja wirklich sehen, jetzt versenkt, das wird nie wiederkommen bei der Hertha, das Geld, was da reingeflossen ist.
Als Hamburger würde ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit Fußballgeld, was nie wiederkommt.
Ja gut, aber bei Herrn Kühne ist es ja Geld ja zumindest auch, also, oh,
seriös, da bin ich.
Also bei Herrn Kühne, da weiß man zumindest, wo es herkommt. Und dann war es bei dem natürlich auch als Leidenschaft da reingepumpt. Und zuletzt hat, glaube ich, ja ein hier ein Hamburger Medizinunternehmer dem Kühne Anteil abgekauft auf der alten Bewertung. Also da ist das Geld.
Aber der Medizinunternehmer, ganz kurz, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber der Medizinunternehmer ist doch auch der, wo der Spiegel aufgedeckt hat, dass diese ganzen Maschinen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Der war auch im Vorstand vom HSV, oder?
Ja, genau.
Also der ist doch zurückgetreten, weil es auch das irgendwie schmierig war und nicht gestimmt hat. Aber um unsere Liste noch zu Ende zu führen, weil ich sagte, ich habe noch ein paar Namen drauf, die auch alle sich in so einem Umfeld bewegen. Man könnte dann noch erwähnen, die Social Chain Führungsriege mit Kofler, Dümmel und Vanja Oberhofer.
Nein, da muss ich auch dagegen halten. Was hast du mir vorzuwerfen?
Ich glaube, du musst dagegen halten, weil es wird gerade klar, dass der OMR-Podcast eigentlich einen zweiten Namen verdient. Der OMR. Du hast jeden Schwindler hast du bei dir im Podcast gehabt.
Ich habe alle. Wir gucken natürlich auf alles drauf. Alles, was gerade sehr interessant ist, versuchen wir zu beleuchten, kennenzulernen.
Total, Bauanfänger. Einfach das Ding, eine gescheiterte E-Commerce-Bude, gemerged mit dem Unternehmen von dem Dümmel. Dann das hochgejubelt ohne Ende. Letztes Jahr knapp 60 Millionen Euro Verlust gemacht. Gesagt, okay, wir sind 600 Millionen wert. Jetzt ist es, glaube ich, um die 100 Millionen wert gerade. Und da die TV-Reichweite vom Kofler und Dümmel genommen, um das Ding an die kleine Liga zu verscherbeln. Dann geht es aber weiter. Und auch Kofler aber wieder, also auch Kofler mich, wieder, ja. Um das zu Ende zu führen, Kofler auch wieder hatte ein Co-Invest mit dem Angermeier in eine Cannabis-Bude, die nur noch gerade um die 60 Millionen Euro wert ist, hat der Angermeier dann am Ende übernommen, die Anteile von der Social Chain, aber so schließt sich auch wieder der Kreis.
Ja, wobei ich sehe das natürlich auch und ich kenne ja auch die Vorwürfe, die natürlich jetzt wir bekommen, weil die verschiedensten Unternehmer bei uns auch auftreten. Ich finde es wirklich interessant, immer zu beleuchten. Ich hätte auch gerne zum Beispiel Lars Windhorst einmal, würde das mal so hören, wie er das macht und diese Person vorstellen. Das finde ich schon interessant und auch nicht verwerflich. Und bei jetzt Georg Kofler, Ralf Dümmel, da fällt mir jetzt spontan ein, natürlich ist es sehr unglücklich, was da so passiert, auch in der Bewertung. Aber den Ralf Dümmel kenne ich schon seit vielen Jahren. Das Unternehmen von dem, das gibt es ja seit 20 Jahren, das ist ja ein Handelsunternehmen hier aus Hamburg, was eigentlich so nach meiner Verständnis auf einem vernünftigen Niveau immer auch ganz gut lief. Jetzt ist es da reingemerged worden. Der hat dafür, glaube ich, relativ wenig Geld in Cash bekommen und relativ viel Geld in Aktien bekommen, also an der Social Chain. Das heißt, auch er hat, glaube ich, die Hoffnung gehabt oder das Vertrauen oder den Glauben gehabt, dass die Social Chain gut funktioniert. Sonst hätte er sich ja nicht für sein gut laufendes, eingeführtes Unternehmen in Aktien bezahlen lassen, im großen Teil. Also da würde ich sagen, solange jemand selber daran glaubt, was er da erzählt und nicht jetzt jemanden belügt, finde ich es immer, dann kann es auch schiefgehen, dann darf es auch schiefgehen. Ne? Also er hat aber da die Aktien genommen und das dokumentiert ja, dass er auch daran geglaubt hat. Und vielleicht war es dann falsch, aber Menschen müssen ja auch Fehler machen dürfen. Und bei Georg Kofler, da habe ich vor kurzem oder vor einem halben Jahr auf dem Panel mitgesessen, da war das auch schon alles relativ schwierig und habe ihn gefragt, wie es denn da jetzt für ihn persönlich läuft, weil er ist ja der größte Aktionär. Und er sagte, ja, ziemlich scheiße, er hätte über 100 Millionen verloren. Und da glaube ich auch, dass das für ihn sehr viel Geld ist, dass er auch, dass ihm auch wehtut und dass er auch in dem Glauben war, dass er nicht einfach jetzt irgendwie das Geld nimmt und dann an irgendwelche dummen Leute rausgibt und er macht sich mit viel Geld aus dem Staub. Da würde ich immer sagen, dann hast du ein Problem und dann ist es irgendwie auch Abzocke und nicht sauber. Aber wenn die Leute selber, das ist ja auch, wenn du bist ja auch manchmal mit Frank Thelen sehr kritisch, da kann man auch sicherlich vieles zu sagen. Aber auch da, der hat in diesen Fonds ja auch sehr, sehr viel eigenes Geld reingegeben und dann ist es nicht funktioniert, dann ist es kein Schwindel, dann ist es halt ein Irrglaube und eine falsche Annahme, aber dann finde ich, ist es moralisch gesehen noch was anderes, so wäre jetzt meine These.
Willst du das glaube ich nicht, nee, gehe ich nicht mit.
Okay.
Ich würde sagen, wenn Ralf Dümmel oder einen Kofler aufgrund eigenes unternehmerischen Risikos diese kopulierten 100 Millionen verlieren, ist das ihr Risiko. Wenn sie ihre Reichweite durch die Höhle der Löwen etc. nutzen, um Privatanleger oder Kleinanleger davon zu überzeugen, ihre Schrottaktie zu kaufen, dann ist das für mich moralisch nicht vertretbar. Das gleiche gilt für den Thelen, da kommt er erst auf meiner Liste der größten Schwindler. wenn man sieht, wie der, also da sind wir im gleichen Boot, vertickt er seinen 10-fach-DNA-Fonds an kleine Privatanleger über die Comdirect etc. Das Ding hat mittlerweile 54% im Minus und wer da Geld reingegangen hat, weil er sagt, der Frank Thelen ist der super Unternehmer, hat da massiv Geld verloren. Und das bist nicht du oder ich, die da investieren. Das ist der Zahnarzt, das ist der Gastronom, das ist der Steuerfachangestellte, der Höhle der Löwen guckt und wirklich denkt, Frank Thelen hätte was auf dem Kasten. Interessant finde ich, wenn man sich so anguckt, die großen Investoren, der Midas Listen, wenn man jetzt auch die Forbes jetzt wie wir dabei listen, zum Lee Fixer, sagt ihr was?
Genau. Schon von, auch der auch mal Tiger mitgemacht hat, ne?
Tiger Global, genau, und macht jetzt Edition. Lee Fixel, was meinst du, wie viele Wörter darf sein Wikipedia-Eintrag, um ihn zu beschreiben? Ja, unbestritten einer der Top-Investoren gerade.
Keine Ahnung. Wenig.
Der hat, glaube ich, so 350 Wörter oder so, die ihn beschreiben. Wie viele hat Frank Thelen?
Okay, ich merke gerade, du führst eine neue Metrik ein, die ich noch nie drüber nachgedacht habe. Anzahl der Wörter im Wikipedia-Eintrag. Ich gucke mal gerade, ich
suche
mal
hier live. Das ist eine Vanity-Metric.
Okay, die war mir noch nicht bekannt. Also ich lerne was Neues, eine neue Vanity-Metric. Wie lang ist der Wikipedia-Eintrag? Also Lee Fixel ist relativ kurz, in der Tat. Wahrscheinlich sind es so 350 Wörter. Ja? Und wahrscheinlich wird der von Frank Thelen länger sein. Ja? Okay, ich mache den auch mal auf.
Hier. Knapp 1600 Wörter.
Was eine geile Vanity-Metric.
Alle Leute, die eigene Webseiten über sich haben mit PR, bliblablub, don't do it. Die großen Investoren haben keine Webseite. Wenn sie eine Webseite haben, sind da Blogs drauf, die wirklich dezidierten Input geben.
Gibt es denn in Deutschland Investoren, wo du sagst, also jetzt, du hast jetzt gerade Lee Fixel genannt, von Ex-Tiger jetzt mit einem eigenen Fonds. Gibt es denn noch andere jetzt aus Deutschland, wo du sagst, die machen das gut? Also jetzt mal, um es mal positiv zu wenden, du hast, Mensch, hol die mal einen Podcast oder die findest du jetzt so aus der Ferne? Oder
es gibt einige, die ich privat auch kenne, die ich gut finde, wo ich sage, da würde ich nicht, zum Olaf Jacobi finde ich gut von Capnamic. Mit Capnamic würde ich jetzt nicht arbeiten wollen, aber mit Olaf Jacobi, wenn man, der ist ein super Typ. Matthias Müller von Global Founders Capital, Megatyp. Also wer mit Matthias Müller zusammenarbeiten kann, total ruhig, hat Matthias Müller ein LinkedIn-Profil, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon, sitzt in München. extrem guter Investor. Ich halte halt oft die Fonds im Hintergrund sind schlechte Marken. Und aber es gibt einzelne Partner oder Associates bei vielen deutschen Fonds, die sehr gut sind.
Okay, ja gut. Also lass uns noch ganz, ganz kurz zum Abschluss, weil das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das natürlich keinen Podcast vergehen lassen kann, ohne dich danach zu fragen. Du hast ja gerade von deinem Ferienhaus in Brasilien erzählt. Ich frage jetzt mal für die allgemeine Hörerschaft hier, der eine oder andere, der auch gerne surft. Was muss man denn tun, um da dir demnächst diese 2000 Euro beweisen zu dürfen?
Auf Airbnb gehen und es finden.
wie findet man das da?
Ich kann da den Link in die Shownotes machen. Für Airbnb. Dann okay, schlaft, wo Olli Samba schon geschlafen hat.
Ja, und wo Christoph Germer schon geschlafen hat. Oder wo Christoph Germer irgendwie investiert hat. Also offensichtlich. Bist du regelmäßig da?
Ja, also vor Corona war ich 2-3 Mal im Jahr da. Jetzt waren wir gerade 4 Wochen mit unserer Tochter da. Und gutes Örtchen zum Runterkommen. 270 MB Glasfaser Standleitung. Top zum Arbeiten. Aber,
und in welcher Stadt ist das?
Ist nördlich von Fortaleza. Fortaleza ist ziemlich weit im Osten Brasiliens, Nordosten. Und Direktflüge aus Amsterdam und Paris und Lissabon. Gutes Örtchen.
Also wir werden es verlinken. Wer Bock hat auf Surfen in Brasilien, Christoph Gerber hat da die entsprechende Infrastruktur. Christoph, vielen Dank mal wieder für die sehr anekdotenstarke, meinungsstarke, wie immer, Folge. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ich sag mal, bis in ein paar Monaten mal gucken, was dann los ist. Ciao, ciao.
Ciao, Philipp.
Neuer Partner bei uns. i22, eine Digitalagentur, die darauf spezialisiert ist, größere Firmen in ihrem Digitalgeschäft schneller zu machen. Vom Handling großer Websites bis hin zur Entwicklung ganz neuer Apps sorgen die Kolleginnen und Kollegen von i22 für Geschwindigkeit und Verbesserung über die gesamte Customer Journey hinweg. Um das nochmal greifbarer zu machen, die helfen seit Einführung des iPhones der Deutschen Telekom dabei, noch am selben Abend, wo die neuen iPhones jeweils eingeführt werden in Cupertino, am nächsten Morgen versandfertig zu sein. Also Produktkommunikation, Bestellstrecken, Infrastruktur, all das machen die für die Deutsche Telekom, damit dort die iPhones pünktlich am nächsten Morgen rausgehen können. Und i22 ist präsent beim OMR-Festival am 7. und 8. Mai mit Masterclass und eigenem Stand. Und es geht jeweils darum zu zeigen, wie KI Websites besser macht. Wer also mehr wissen möchte über i22 und vor allen Dingen auch, wer ein kostenloses OMR-Ticket benötigt, schaut nach unter i22.de/OMR. Dort verlosen sie nämlich kostenlose Tickets für unser Festival.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.